Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier heute die Kabarettistin Sarah Busetti zu Gast. Ist viel im Fernsehen zu sehen, haben Sie bestimmt auch schon gesehen. Oder Sie haben Ihr Videoformat Busetti will reden gesehen. Sie schreibt Bücher. Mit Ihrem neuesten ist sie hier heute bei uns in der Lesart. Und in diesem Buch packt sie ihre schärfste Waffe gegen alle Übel der Welt auf. Erstmal seien Sie willkommen, Frau Busetti. Hallo.
Vielen Dank, hallo.
Die schärfste Waffe, die Sie haben, ist die Poesie, was ja so ein bisschen überraschend ist bei allen Textformen. Wieso ist für Sie Poesie die schärfste Waffe?
Na, erstmal würde man ja bei Waffen möglicherweise gar nicht unbedingt an Worte denken. Ja. Also vielleicht kann man auch sagen, es muss gar nicht unbedingt die Poesie sein, aber ich bin großer Fan davon, wenn schon gekämpft werden muss, es dann zumindest mit Worten zu tun.
Wie Sie das machen in Ihrem neuen Buch, das schauen wir uns gleich an. Wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. So heißt das neue Buch von Sarah Busetti. Sie kennen Sarah Busetti vielleicht durch ihre Bücher oder durch ihre Auftritte mit der Lesebühne Couch Poetos oder durch ihre wöchentliche Satiresendung Busetti will reden für ZDF Kultur oder. In ihrem Buch jetzt, da nimmt Sarah Busetti sich Äußerungen vor von Olaf Scholz und Friedrich Merz, von Alice Weidel und Alice Schwarzer oder auch die Bild-Zeitung oder auch Online-Hater. Und Ihr Buchtitel, Frau Busetti, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben, den Satz haben Sie sich geborgt bei dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Was wollte der denn damit sagen und was sagen Sie dazu?
Ja, ich bin ja großer Kubicki-Fan, muss man sagen. Ich finde den Mann ja ganz, ganz toll, weil der immer so Sätze sagt. Ne? Der sagt immer so Sätze, die so gut klingen, die so griffig klingen und die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Und ich beneide ihn ein bisschen darum, ne, dass er so Sätze sagt und sich einfach nicht darum schert, ob die mit der Realität zu tun haben. Diesen Satz hat er gesagt, so mitten in der Pandemie, die ja jetzt vorbei ist, ne? Aber mitten in der Pandemie, in einer Talkshow, da hat er gesagt, wenn jemand Angst hat, soll er zu Hause bleiben. Und das ist so ein Satz, ne? Der so schön griffig, man denkt, stimmt, Wolfgang, stimmt.
Einfache Lösung.
Ja, genau. Und wenn man aber ehrlich ist, muss man natürlich auch sehen, dass jetzt erstmal auch nicht alle, die Angst haben, zu Hause bleiben können. Dass selbst wenn die zu Hause bleiben, auch die Leute, die keine Angst haben, natürlich sich trotzdem anstecken und dieses Virus weiterfallen. Aber das sind alles nicht so schöne Sätze. Und deswegen bin ich großer Fan von Wolfgang Kubicki und von diesem Satz. Man muss aber, wie ich finde, ist es recht wichtig, bei dem Buch den Untertitel dazu zu nennen. Poesie gegen Populismus, weil man dann erst versteht, was da eigentlich passiert.
Aber nochmal eine Nachfrage zu Wolfgang Kubicki, weil dass Sie Fan von ihm sind, merkt man dem Buch auch an. Ich glaube, mindestens viermal kommt er vor. Viermal
als einziger, ja.
Ja. Und Sie gleich neben diesem Corona, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben, Text, kommt auch einer, wo Sie sich ausdrücklich bedanken bei Wolfgang Kubicki, nicht wahr?
Das stimmt. Das bezieht sich auf sein Zitat, das, wie ich finde, auch sehr schön ist, ich dusche so lange, bis ich fertig bin. Da habe ich mich bei ihm bedankt, einfach weil mich dieser Satz durchaus ein wenig beruhigt.
Was jetzt die Körperpflege von Wolfgang Kubicki?
Ja, also nicht, dass ich mir darüber Sorgen machen würde, aber ich finde es schön. Ich meine, wir leben in verwirrenden Zeiten, wie alle Menschen vor uns und nach uns auch natürlich, ne? Aber jetzt betrifft es uns gerade. Und solche Sätze, ich glaube, die geben den Menschen einfach Halt. Völlig falsche Art von Halt, ne? Aber Halt. Wir können uns einfach Wolfgang Kubicki unter der Dusche vorstellen, wenn es uns alles zu viel wird.
Okay, der Untertitel Ihres Buches, wie Sie gesagt haben, Poesie gegen Populismus. Sie schreiben da in der Einleitung zu dem Buch, die größte Gefahr für die Menschheit sind nicht Klima, Krieg und Katastrophen, sondern der Populismus. Warum ist der Populismus die größte Gefahr?
Weil er die anderen bedingt. Natürlich nicht alleine, aber wenn man sich jetzt dieses ganze Klimathema mal anschaut, ne, wenn wir einfach, also wir wissen ja, dass es da ein Problem gibt, bis auf ein paar, die mit Wissenschaft jetzt so gar nichts zu tun haben, wissen ja doch die meisten Leute, dass es da ein Problem gibt und es gibt sogar sehr viele Handlungsanweisungen, wie man dieses Problem lösen könnte. Das heißt, wenn es möglich wäre, politisch und gesellschaftlich vernünftig darüber zu sprechen und anhand dessen, was man dann bespricht, auch vernünftig zu handeln, dann wäre das ein lösbares Problem. Und ich glaube wirklich, dass alle Probleme, die sich der Menschheit stellen, außer Liebe und Tod, das habe ich in der Einleitung auch geschrieben, das wird Grund zur Verzweiflung bleiben, beides. Aber außer diesen beiden Dingen sind einfach alle Probleme, die sich der Menschheit stellen, lösbar. Wir müssen ihnen einfach nur mit Vernunft begegnen. und ehrlich gesagt auch mit einem gewissen Maß an Empathie. Und das passiert aber so konsequent gar nicht. Und der Populismus ist einfach so ein wundervolles Mittel, um die Debatte destruktiv zu machen und zu halten, um die Debatte immer auf so Nebenschauplätze zu lenken, die wahnsinnig spannend sind, aber den Kern des Problems nicht treffen und die letztlich eine große Beschäftigungstherapie sind. Und wir kommen dann einfach nicht dazu, darüber zu reden. Also dieses Klimathema finde ich ein gutes Beispiel, weil wir da, also inzwischen wahrscheinlich seit einem Jahr fast, seit Monaten auf jeden Fall über die Protestformen von einer Klimaschutzbewegung reden. Und ich finde das auch alles wahnsinnig spannend. Ich habe da auch schon drüber geredet. Aber wir bleiben da halt stehen. Und wir bleiben da stehen, weil es viele Menschen gibt, die genau das forcieren. Ne? Weil sich dann immer, dann wird wieder ein Terrorismusvergleich gefunden für diese Leute. Und ich bin, muss ich dazu sagen, gar kein großer Fan der Protestformen der letzten Generation. Das ist überhaupt nicht, was ich meine. Das Ding ist nur, es gelingt einfach nicht, die Debatte wieder aufs eigentliche Thema zu lenken. Und deswegen ist Populismus, ist Populismus das eigentliche Problem, das sozusagen hinter den anderen Problemen steht.
Und wenn Sie jetzt sagen, wir müssen in einen vernünftigen Diskurs kommen, warum sind Gedichte jetzt ein gutes Mittel, so einen Diskurs zu stiften?
Also ich finde ja, es ist ein völlig absurden Gedanken, dass Gedichte der richtige Weg sein sollte, ehrlich gesagt. Aber alle anderen Wege haben bis jetzt auch nicht funktioniert. Also warum nicht mit Gedichten?
Dann lassen Sie uns mal das erste Gedicht in Ihrem Buch hören. Da haben Sie einen wirklich ausgewachsenen Populisten sich vorgenommen, nämlich Björn Höcke von der AfD.
Ja, Björn Höcke von der AfD. Ich weiß ja nicht, ob jetzt gerade Rassistinnen oder Rassisten zuhören. Wenn nicht, wenn ihr da nicht so Ahnung von habt nach Björn Höcke, habt ihr zumindest die Grundlagen, glaube ich, gelernt. Björn Höcke hat 2015 in der Bundespressekonferenz in Bezug auf diese Flüchtlingskrise 2015 und 16 den folgenden Satz gesagt: Diese Bundesregierung hat Millionen illegale Menschen ins Land gelassen. Und ich habe das folgende Gedicht daraus gemacht. Lieber Björn, Menschen sind nicht immer schön. Sie riechen, wenn man sie nicht wäscht. Sie können ziemlich obszön stöhnen und sich kratzen am Gemächt. Sie töten Tiere nur zum Scherz. Sie lassen sich von Trump betören. In manchen schlägt ein gutes Herz, doch andere heißen leider Björn. Den Mensch zu lieben ist nicht leicht. Doch selbst erscheint's dir wie eine Qual, dann merkt ihr, dass ein Grundsatz reicht. Kein Mensch ist illegal.
Die Kabarettistin und Buchautorin Sarah Bosetti ist zu Gast hier in der Lesart mit ihrem neuen Buch »Wer Angst hat, soll zu Hause bleiben«. Wir haben Sie eben gehört, Frau Bosetti, mit einem Gedicht aus dem Buch. Da ging es um Björn Höcke, einen Populisten in unserem Land. Sie haben auch eine Passage in dem Buch unter dem Titel »Robert Habeck und die Vaterlandsliebe«. Um was für einen Populismus geht's denn da?
Ja, also ich beziehe mich auf einen Satz von Robert Habeck, den er 2010 in einem seiner Bücher geschrieben hat. Und zwar den Satz: Patriotismus, Vaterlandsliebe, also fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht. Gar nicht so ein unsympathischer Satz, wenn man ehrlich ist. Zumal man sagen muss, man könnte natürlich auch den Kontext betrachten. Ne? Dieses Buch, um das es geht, heißt Patriotismus, ein linkes Plädoyer. Und ich habe einfach überlegt, ich kann ja nicht die ganze Zeit immer nur auf der Union und der FDP und der AfD rumhacken, kann ich ja nicht machen, ne? Also es gibt doch diesen Vorwurf auch gerade an die Öffentlich-Rechtlichen, für die ich auch viel arbeite, mit dem großen Missverständnis, alle, die bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, müssten komplett neutral sein, dürften keine Meinung haben und keine Meinung äußern, was natürlich völliger Unsinn ist. Ne? Es geht ja insgesamt um eine ausgewogene Berichterstattung. Aber da wird natürlich, ne, es wird ja, das ist ja ein bekannter Vorwurf, alles linksgrün versifte. Und dann dachte ich, das geht natürlich nicht. Ich muss mir jetzt schon irgendwie mal angucken, was Robert Habeck am meisten vorgeworfen wird. Nur dieses Buch ist natürlich, die Entstehung dieses Buches war jetzt vor dieser Greichen-Affäre und so, ne? Also zu dem Zeitpunkt habe ich geguckt, welche Aussage wird von seiner politischen Gegenseite Robert Habeck am häufigsten vorgeworfen. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht einfach irgendeinen Satz rausgesucht, den ich besonders schlimm finde, sondern ich habe wirklich geguckt, was werfen sie ihm denn vor? Und dann bin ich auf diesen Satz gekommen. Weil ich wirklich, Robert Habeck ist nun kein perfekter Mensch, kein perfekter Politiker und kein Heiliger. Und ich habe auch immer mal irgendwie was zu kritisieren an den Dingen, die er tut oder sagt. Und dann denke ich, es ist gut, jetzt kann ich ihn kritisieren, sehr gut. Dann kommt der Vorwurf und dann macht irgendwie Markus Söder den Mund auf. Und man denkt, ja komm, weißt du, ja komm, das ist halt ein Profi. Und Robert Habeck hat es mit dem Populismus nicht so gut drauf. Da muss man, glaube ich, ihn mal stark kritisieren für.
Die Haltung, die Sie so haben bei einem Ihrer Bühnenprogramme, ich glaube, das war bei Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe, hat Ihnen jemand mal zu Ihrem Auftreten geschrieben, so voller Bewunderung, Sie würden da die vielen Hasskommentare, die Sie kriegen, in freundliche Aufklärung verwandeln. Ist das, würden Sie sagen, das ist ja auch Ihre Haltung hier, freundliche Aufklärung bei den Gedichten?
Ja, absolut. Ich bin ja großer Fan von Freundlichkeit. Nicht mal so sehr von Höflichkeit, ne? Also mir geht es selten darum, Formen zu wahren, aber Freundlichkeit für Freundlichkeit bin ich sehr. Ich möchte nur kurz noch anschieben, dass auch dieser Titel ein Zitat ist, also von dem letzten Buch. Ne? Ja, ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe. Da ging es darum, dass ich aus Hasskommentaren Liebeslyrik mache, nur dass die Leute jetzt nicht denken, sie spricht von Freundlichkeit und sagt dann solche Sätze. So ist es nicht, aber ja.
Und die Haltung der Aufklärerin, die bringt ja auch das Problem mit sich. Also wenn man andere Leute aufklärt, setzt das ja voraus, dass man was besser weiß als die, oder?
Ja, da wollte ich jetzt noch einhaken. Freundlichkeit auf jeden Fall. Aufklärung, damit tue ich mich so ein bisschen schwer, weil ich großer Fan davon bin, wenn die Menschen selber denken. Also ich tue zwei Dinge. Die eine Sache, die ich natürlich mache, ist meine Sicht auf die Dinge mit den Menschen zu teilen. Ohne aber den Anspruch zu haben, dass jetzt alle Leute diese Haltung, die ich dann eventuell entwickle, teilen müssen. Das ist die eine Sache. Was ich aber viel mehr mache, auch gerade in diesem Format Bosetti will reden, ist gar nicht so sehr einfach nur die Geschehnisse kommentieren, sondern was ich viel mehr mache, ist aufzeigen, was in der Debatte über die Geschehnisse passiert. Weil da immer so viel schief läuft, ne? Also alles, was ich eben auf den Populismus angewandt habe, kann man natürlich allgemein auf die Debatte anwenden. Sobald es destruktiv wird, kommen wir in der Sache nicht weiter. Und das ist ja, das hat ja wenig damit zu tun, dass ich jetzt den Leuten unbedingt sagen will, was sie denken sollen, sondern ich sage sozusagen nur, guckt mal, wie da miteinander gesprochen wird, so kommen wir nicht weiter. Das ist vielmehr mein Thema eigentlich.
Sie haben das Buch im März war das, glaube ich, beim Norddeutschen Rundfunk vorgestellt und in der Sendung haben Sie was versprochen, nämlich Sie würden allen, die da vorkommen in dem Buch, also vielleicht nicht Wladimir Putin, aber allen anderen, würden Sie das Buch schicken, damit die sich mal damit beschäftigen können, was Sie über Sie schreiben. Hat das schon geklappt?
Ja, ich habe es nicht allen geschickt, aber ich habe es einigen geschickt.
Und gibt es Reaktionen?
Nö. Ich weiß gar nicht. Die mögen einfach meine Kunst nicht.
Also lest Sarah Bosetti, eine Aufforderung an die, die es geschickt haben, bekommen haben, aber auch an alle anderen. Wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. Im Rowohlt Verlag ist das erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In unserem Wirtschaftssystem, im Kapitalismus, da geht es um Gewinne und um das Gewinnen. Versagen oder Scheitern sind da natürlich ungünstig. Es sei denn, man nutzt das Potenzial des Scheiterns, um danach noch besser zu gewinnen. Und in einem neuen Buch geht es um dieses Thema mehr oder weniger. Das Buch heißt Versagen, Scheitern im Neoliberalismus. Geschrieben haben es der indisch-amerikanische Ethnologe Arjun Epadurai und die New Yorker Medienwissenschaftlerin Nita Alexander. Und hier im Studio ist jetzt Katharina Teutsch. Sie hat dieses Buch übers Versagen für uns erfolgreich studiert, nehme ich jedenfalls an. Hallo,
guten Tag. Hoffe ich zumindest. Guten Morgen.
Mit welcher Idee oder welchen Thesen gehen die beiden denn Ihr Thema an?
Also es gibt ja schon länger den Slogan Krise als Chance und das lässt sich jetzt auf das Scheitern insgesamt übertragen. Das meinen zumindest die Autoren dieser Studie. Also im landläufigen Verständnis der Begriffe Versagen und Scheitern steckt ja eigentlich die Idee, dass es da jemand nicht geschafft hat, dass was schiefgelaufen ist und zwar unwiderrufbar schiefgelaufen ist. Also wer mit einer Geschäftsidee scheitert, geht pleite. Wer sein Geld falsch anlegt, der hat an der Börse versagt. Und wer sich endlos verschuldet, der kann dann Privatinsolvenz anmelden. Und jetzt sagen die Autoren, diese Vorstellung vom Scheitern so als Super-GAU, die ist inzwischen längst überholt. Der Kapitalismus verleibt sich ja bekanntermaßen alles ein. Scheitern ist jetzt sozusagen das neue Gewinnen an der Wall Street und im Silicon Valley. Also das wäre so die These.
Das ist die These. An welchen Beispielen wird das belegt und wird einem das auch klar gemacht?
Ja, also die Autoren, die haben ganz viele unterschiedliche Beispiele, um mal irgendwas rauszugreifen. Es gibt in der New Economy ein Geschäftsverständnis, das ganz anders funktioniert als so im Oldschool-Kapitalismus. Und zwar gibt es heute Milliardenkonzerne, die über viele, viele Jahre krasse Verluste gemacht haben oder auch noch machen. Also Uber wäre aktuell so ein Beispiel, aber auch verschiedene soziale Netzwerke. Dennoch sind diese Unternehmen wahnsinnig wertvoll. Oder es gibt das Phänomen der geplanten Obsoleszenz. Auch davon handelt dieses Buch. Das ist der Fachbegriff dafür, dass Firmen ihre Produkte bewusst so produzieren, dass sie frühzeitig kaputt gehen, also nicht lange halten. Auch hier wird das Scheitern einer Ware zur neuen Ware, kann man sagen. Und noch ein Beispiel, das sind für die Autoren die modernen Finanzinstrumente, die ja so lange schon überhaupt nichts mehr mit realen Bezugswerten zu tun haben, sondern wo eigentlich nur noch Risiken bewertet werden. Also es werden Wetten auf Risiken, auf Schulden abgeschlossen. Und das ist sozusagen auch ein Monetarisieren des Scheiterns.
Und bei dieser geplanten Obsoleszenz, wenn ich das Wort jetzt richtig rausgekriegt habe, da ist ja ganz klar, was das Problematische daran ist, weil das ja die Konsumschraube immer noch weiter andreht. Aber die Autoren schauen auch sonst, wenn ich Sie richtig verstehe, sehr kritisch auf diese Phänomene des monetarisierten Scheiterns?
Ja, Sie betrachten das eigentlich so ein bisschen philosophisch. Sie gehen nämlich davon aus, dass die ursprüngliche Funktion des Scheiterns von der Digitalwirtschaft ja so kassiert wird. Und das ist bedenklich, denn Scheitern kann uns ja nämlich etwas lehren. Zum Beispiel Demut und Verantwortungsbewusstsein, ja, oder auch die realistische Einschätzung unserer Fähigkeiten. Oder sie kann auch die Chance auf einen kompletten Neuanfang oder so eine gewisse retardierende Funktion in so kaskadierenden wirtschaftlichen Zusammenhängen sein. Also im Scheitern liegt immer auch so ein bisschen ein rebellisches Potenzial. Und da sagen die Autoren, Autorinnen, dass dieses rebellische Potenzial sozusagen, indem das Scheitern so konsequent monetarisiert wird und selbst zur Metaware wird, dass dieses rebellische Potenzial vollkommen kassiert wird und überhaupt nicht mehr wirksam sein kann in der Gesellschaft.
Und da wird das kapitalistische System dann sozusagen noch totaler, als er sowieso schon ist, oder?
Ja, das könnte man schon sagen. So der totale Kapitalismus, der Neoliberalismus hat sich ja bislang so ziemlich alles einverleibt. Also auch wichtige Emanzipationsbewegungen werden ja heute ganz selbstverständlich in die Werbestrategien vieler Unternehmen aufgenommen. Also Stichwort Greenwashing oder eben Diversität. Damit schmücken sich ja viele Unternehmen heute oder fast alle. Und jetzt wird eben sozusagen auch noch das Versagen als letzte Bastion gegen den kapitalistischen Mainstream sich so einverleibt.
Und haben die irgendeine Idee, die beiden, die das Buch geschrieben haben, ob man jetzt diesen Erfolg des Scheiterns sozusagen wieder zum Scheitern bringen könnte?
Ja, da sind die beiden relativ zögerlich, aber als linke Intellektuelle versuchen sie zumindest ein paar Anregungen zu geben. Einerseits ist zum Beispiel von Versuchen die Rede, Unternehmen durch ein gesetzlich verankertes Recht auf Reparatur in die Pflicht zu nehmen. Aber da sind die Autoren auch eher skeptisch oder die Realität zeigt, dass das bis jetzt zumindest noch nicht funktioniert hat. Also diesen perversen Zyklus von Billigprodukten und Billigproduktionen zu unterbinden. Zum anderen sagen die Autoren, wir müssen der Versuchung widerstehen, das neueste iPhone besitzen und kaufen zu wollen oder in das neueste Derivat irgendwie zu investieren. Aber das ist ja auch wieder nur eine Verlegung gesamtgesellschaftlicher Fragen aufs Individuum. Das gehört ja sozusagen auch zum Neoliberalismus dazu, dass man irgendwie das Individuum dann immer für gesellschaftliche Prozesse verantwortlich machen will. Und ich bin da ehrlich gesagt eher skeptisch.
Das sind ja sehr interessante Themen in diesem Buch. Sind die auch so interessant aufgearbeitet, beschrieben?
Ja, das ist der einzige Minuspunkt, so wie wir das hier im Deutschlandfunk präsentieren können, nämlich indem wir die wichtigen Argumente und Thesen zusammenfassen, ist das Buch leider nicht geschrieben. Es handelt sich um so eine dieser typischen akademischen Nebenstudien viel beschäftigter US-amerikanischer Professoren. Der Text zitiert unglaublich viele andere Studien irgendwelcher Leute, die wir alle nicht kennen. Und zwar nicht in den Fußnoten, sondern so im Fließtext. Also er ist irgendwie ziemlich ungelenk und umständlich geschrieben und es ist jetzt wirklich kein besonderer Lesegenuss. Aber wenn man es dann durch hat und sich irgendwie mal so auf die grundsätzlichen Feststellungen und Thesen besinnt, fand ich das dann doch sehr, sehr inspirierend, darüber nachzudenken, wie selbst das Scheitern und das Versagen, was ja sozusagen immer das Gegenkapitalistische oder so habe ich es bis jetzt gedacht, ist, ne? Also da, wo das System kollabiert, dass selbst das mittlerweile als revolutionäre Kraft in unserer Gesellschaft gar nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel bei irgendwelchen Apps, ja. Da wird einem ja auch immer gesagt, du musst Kundenfeedback geben, dann machen wir die App besser. Ja, gelernt haben, oder du musst ein Upgrade kaufen und dann hast du andere Privilegien oder so. Da wird nicht gesagt, hier, unser Produkt ist gescheitert, sondern du als Kunde kannst es einfach verbessern, und dann ist das Scheitern sowas wie so ein schleichender Prozess der permanenten Optimierung, und es wird immer wieder neues Geld damit erwirtschaftet.
Ich bin jetzt auch übers Grübeln gekommen über das Scheitern in meinem Leben. Sarah Busetti vielleicht auch, die hier mit zugehört hat. Welche Rolle spielt denn das Scheitern bei Ihnen?
Ich habe ja das große Glück, dass ich einfach nie, es ist ganz merkwürdig, alles, was ich tue, klappt immer.
Ach so, stimmt, hätte ich auch dran denken können.
Ja, es ist, man merkt es mir sofort an. Na, es, ich glaube, in meinem Leben spielt das Scheitern genauso eine Rolle wie im Leben von allen anderen. Ich bin ja kein großer Fan vom Scheitern. Also ich bin auch tatsächlich von diesem Satz, Scheitern als Chance begreifen. Oh, ich finde, man muss auch einfach mal anerkennen, dass Scheitern scheiße ist. Ja, also es ist doch immer besser, wenn Dinge einfach klappen, anstatt dass sie nicht klappen. Und natürlich lehrt uns das Demut und ne? Und nur, es wäre ja eigentlich ganz schön, wenn wir als Menschen in der Lage wären, Demut zu empfinden, ohne dass uns das Scheitern das lehren müsste. Also, ne, wenn wir den Tag genießen könnten, auch ohne die Nacht, das wäre doch grundsätzlich eigentlich ganz schön. Also ich bin kein großer Fan davon, zugleich finde ich aber dieses Verteufeln auch immer so ein bisschen schwierig, ne? Also gerade in kreativen Prozessen, also darüber wird ja auch immer mal gesprochen, so bei Innovationen ist es ja eine völlig andere Herangehensweise zu sagen, wir versuchen was Neues zu erfinden. Aber die 100 Fehlversuche, die sind sozusagen mitgedacht, die dürfen da sein, weil das ein unglaubliches Potenzial überhaupt erst entfacht, das nicht da wäre, wenn alle Beteiligten denken würden, es darf nicht schiefgehen, weil dann wagt man auch weniger. Insofern finde ich, man sollte es nicht verteufeln, man sollte es aber einfach aus dem Leben ausklammern und immer alles richtig machen.
Okay, das machen wir von jetzt an, Katharina Teutsch und ich und Sie alle auch, die Sie uns zugehört haben. Wir haben gesprochen über das Buch Versagen, Scheitern im Neoliberalismus von Arjun Epadurai und Nita Alexander. Im Wagenbach Verlag ist das erschienen. Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Lesart mit Sarah Busetti, heute zu Gast hier bei uns in der Sendung. Ich würde mal gerne noch ganz kurz auf Ihren Weg ein bisschen gucken, denn was ich interessant finde, Sie haben ja Filmregie studiert, was erstmal nicht auf einen Drang zur Bühnenpräsenz hindeutet, wie Sie ihn heute offensichtlich haben, aber irgendwie sind Sie dann doch auf Lesebühnen und Kabarettbühnen geraten, soweit ich weiß, seit 2009. Wie ist das denn passiert?
Es stimmt, dass ich erstmal keinen großen Bühnendrang hatte. Das ist auch nach wie vor nicht das, was mich antreibt. Aber die Verbindung von dem Studium Filmregie zu dem, was ich jetzt mache, ist ja trotzdem existent, weil es ist ja das Geschichtenerzählen. Mhm. Also einen Drang zu erzählen hatte ich offenbar vorher schon. Und dann, ich habe in Brüssel studiert, bin dann nach Berlin gezogen und war da eine Weile ein bisschen plan- und orientierungslos mit dem, wie mein Leben so weitergehen sollte, und habe dann irgendwann die Berliner Lesebühnen entdeckt, erstmal als Zuschauerin. Und das war ganz gut, weil man da wirklich, also auch, es war auch eine Freizeitgestaltung, die man machen konnte, wenn man kein Geld hatte, weil da der Eintritt hat damals noch so 3 Euro gekostet. Mhm. Und wenn man dreimal da war, dann ist man so durchgewinkt worden. Das heißt, das war so ein bisschen der Grund auch. Und dann gibt's bei diesen Lesebühnen offene Mikrofone, da kann man sich anmelden und kann sagen, ich möchte auch eine Geschichte vorlesen. Und ich hatte so eine Art, jetzt keine Wette, aber eine Abmachung mit einer Freundin, die mich sozusagen ein bisschen gezwungen hat, eine Geschichte bei einem solchen offenen Mikrofon vorzulesen. Und das war ganz schlimm und ganz toll, und dann habe ich weitergemacht.
So fing alles an mit Sarah Busetti. Und würden Sie sagen, für die Arbeit, die Sie heute machen, wenn Sie in Kabarettsendungen gehen oder Ihr Format Busetti will reden machen, steckt da noch irgendwas drin von der Lesebühnenerfahrung?
Ja, ich würde fast sagen, alles. von dem, was es ist, weil Lesebühnen, gerade die Berliner Lesebühnen, sind ja nicht die klassische, ist jetzt ein bisschen Klischee, aber Wasserglaslesung, bei der alle sehr ernst gucken, sondern man sitzt da meist in Kneipen, in denen es in irgendeiner Ecke eine kleine Bühne gibt, und das sind dann lustige Texte von 5 bis vielleicht mal 10 Minuten. Leute lachen sehr viel und alle haben sehr viel Spaß. Und es ist so die reduzierteste Bühnenpublikumsituation, die man sich denken kann. Eine leicht erhöhte Bühne, wenn überhaupt, ein Mikrofon und Bierbänke. Und mehr braucht man nicht. Und ich glaube, dass es gut ist, bei sowas anzufangen, weil man dann auch Man besteht aber auch nur auf dieser Bühne, wenn man mehr nicht braucht. Also es gibt ja auch Menschen, die anders auf Bühnen anfangen, mit ganz viel Kostümen und das und ne? Und so ist es bei Lesebühnen nicht. Und ich bin letztlich dabei geblieben. Also das, was ich jetzt mache auf der Bühne, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ich auch auf Tour gehe, das bin ich mit einem Mikrofon. Und die Leute haben inzwischen Stühle und keine Bierbänke mehr in den meisten Fällen. Aber ansonsten,
das ist die Verbesserung.
Das ist, ja, für die Leute ist ein bisschen besser. Ansonsten hat sich nicht so viel geändert, was das angeht. Und inhaltlich natürlich schon ein bisschen, weil also früher habe ich viel mehr noch so lustige Alltagsgeschichten erzählt und bin mit der Zeit immer politischer geworden.
Aber so klassische Lesebühne machen Sie heute nicht mehr, dafür sind Sie zu berühmt, oder?
Nein, ich bin zu, ich habe zu viel zu tun. Was, es klingt jetzt so ein bisschen doof, ne? Weil es natürlich immer eine Auswahl ist. Also es ist ja eine Entscheidung. Ich kann ja sagen, ich habe viel zu tun, aber ich lasse jetzt mein Format beim ZDF, um stattdessen Lesebühne zu machen. Und das mache ich natürlich so rum nicht. Ich bin aber noch, also ich habe eine theoretische und eine praktische Lesebühne noch. Ich habe die Lesebühne, die ich mitbegründet habe, vor, wie lange ist das jetzt, 13 Jahren oder so? Die Couchpoetus, die haben Sie vorhin schon angesprochen, die in Berlin stattfand bis vor Corona, aber die hat sich gerade so ein bisschen verloren. Also freundschaftlich sind wir alle noch ganz dicker, aber irgendwie ist es so ein bisschen schwierig, das wieder auf die Bühne zu bringen, was auch ein bisschen darin liegt, dass ich wenig Zeit habe. Und ich habe eine in Potsdam, die heißt Potshow. Da bin ich auch nicht jedes Mal, aber ich bin da ab und zu.
Ah, da kann man sie im alten Format sozusagen erleben.
Ja.
Und noch eine Zusammenhangsfrage, wenn Sie jetzt die Gedichte und Ihr Format Bosetti will reden. Ich glaube, thematisch gibt es ja schon Überschneidungen zwischen dem, was Sie da behandeln. Gibt es noch andere Überschneidungen zwischen diesen ja sehr verschiedenen Formen? Einmal Videoformat, einmal Gedichtformat. Kommt das für Sie zusammen?
Na, manchmal kommt es sogar ganz konkret zusammen, weil ich auch manchmal Gedichte in diesem Format vorlese.
Mhm.
Ich bin da irgendwie recht schmerzfrei, was die Verbindung des Ganzen angeht. Ich bin aber ja jetzt auch nicht so, dass ich nur Gedichte schreibe, grundsätzlich, ne? Also ich kann das gar nicht so richtig sagen, wovon es abhängt, ob ich jetzt in dem einen Moment Prosa schreibe und im anderen Moment denke, das schreit jetzt nach einem Gedicht. Es ist mal so. Dieses Format beim ZDF, das ist immer ungefähr 10 Minuten lang und ich schreibe jetzt keine 10 Minuten Gedichte, sondern dann wäre das eher ein Teil davon. Aber ja, das verbindet sich manchmal.
Dann noch eine letzte Frage für unsere Begegnung heute. Sie schreiben ja im Vorwort zu Ihrem neuen Buch, all die Probleme, die es auf der Welt gibt, sind lösbar, außer dem Tod und außer der Liebe. Daran werden wir für immer verzweifeln. Haben Sie vorhin auch schon mal zitiert.
Mhm.
Ich würde noch gerne wissen, dass, woran wir dafür immer verzweifeln, eben der Tod und die Liebe. Reizt Sie das auch als Thema für ein Buch? Liebes- und Todesgedichte von Sara Bosetti?
Ja.
Ja, aber ja, die Zeit.
Ja, auch das ist eine vorübergehende Entscheidung. Also jetzt gerade bin ich ja mit dem, was ich mache, tatsächlich sehr beschäftigt, was ich als großes Geschenk empfinde, dass ich mich damit beschäftigen darf. Aber fragen Sie mich in 2 Jahren nochmal oder in 5 oder in 10 oder in 3 Wochen. Ne? Also vielleicht denke ich dann auch, jetzt ist es ein Moment für ernste Liebesgedichte. Wer weiß, vielleicht passiert das.
Ich bin sehr gespannt. Erstmal kann man lesen von Ihnen, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben, von Sara Bosetti. Im Rowohlt Verlag ist das erschienen. Vielen Dank für diese Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.